Es ist ein Märchen vom Anfang des letzten Jahrhunderts. Hugo von Hofmannsthal erzählt in seiner Frau eine Schatten von einer Kaiserin, die kein Kind gebären kann, solange sie keinen Schatten hat. Den könnte sie einer armen Färberfrau abkaufen, die dann aber dasselbe Schicksal hätte. Richard Strauss, Oper Frau ohne Schatten, hat am nächsten Sonntag, ich muss es jetzt nochmal sagen, weil ich in der letzten Stunde eine Woche das Ganze vorverlegt habe. Nicht, dass irgendjemand morgen in die Deutsche Oper rennt und darauf hofft. Nein, am 26. ist die Premiere in der Inszenierung von Tobias Kratzer, und der Opernregisseur ist jetzt mein Gast hier. Herzlich willkommen hier bei uns auf Radio 3.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Für all diejenigen, die die Frau ohne Schatten noch nicht kennen, können Sie kurz zusammenfassen, um was es im Kern geht? Was wird da erzählt?
Ja, Sie haben es eigentlich schon ganz trefflich zusammengefasst. Okay. Es ist ein ganz großes, opulentes Märchen. Es ist musikalisch vielleicht die spektakulärste Strauss-Oper, weil sie wahnsinnig toll instrumentiert ist, ungeheuer farbenreich, wahnsinnig vielfältig, so auch in ihren musikalischen Mitteln. Inhaltlich ist es ein Stück, das auf den ersten Blick vielleicht sehr, sehr verrätselt wirkt. Also es gibt da rote fliegende Falken und sogar singende Fische, die in der Bratpfanne noch einmal die Seelen der Ungeborenen, also es tatsächlich ein Chor, den es darin gibt, sprechen. Das wirkt auf den ersten Blick ein wenig psychoanalytisch verquast, ist aber auf den zweiten, und da meine ich, Sie haben es eigentlich ganz gut zusammengefasst, tatsächlich ein Stück übers Kinderkriegen, die Moral des Kinderkriegens, auch den Wunsch des Kinderkriegens. Die Frage ist, darin liegt also quasi in der Erzeugung von Nachkommenschaft das einzige Lebensglück für die Generation zuvor? Gibt es da auch andere Entwürfe? Und das sind eigentlich Fragen, die, so sehr sie einem historisch am Beginn des Jahrhunderts musikalisch in diesem Stück anmuten, doch eigentlich in jeder Generation und zu jeder Zeit virulent und aktuell sind.
Ja, und auch gerade sehr aktuell sind. Das ist ja ein hochaktuelles Thema, sei es Leihmutterschaft, sei es Kinderkriegen für gleichgeschlechtliche Paare. Was hat Sie an dieser Inszenierung gereizt?
Ja, genau das finde ich das Faszinierende, weil die Themen, die Strauss und Hofmannsthal, seine Librettistin, muss man da immer mit erwähnen, da anreißen, waren, glaube ich, in der vollen Tragweite dessen, auch des medizinisch Möglichen, zur Zeit der Entstehung des Stückes ja noch gar nicht in Gänze ahnbar. Also insofern finde ich das fast schon prophetisch, dass hier Fragen, die uns heute als große moralische, ethische Dilemmata betreffen, eigentlich schon vorgeahnt sind. Und wie Sie sagen, also die Frage der Leihmutterschaft zum Beispiel ist für mich eine ganz zentrale in dem Stück, weil einerseits ist es natürlich eine Möglichkeit, die ganz vielen Menschen ungeheures Glück, Lebensglück, auch Dinge ermöglicht, die ohne die Segnungen der Medizin und auch Leihmütter nicht möglich wären. Gleichzeitig wirft es aber natürlich sehr, sehr viele ethische Fragen auf. Also ist das nicht die Verfügungsgewalt von reicheren Menschen über den Körper ärmerer Menschen? Wo beginnt da quasi eine ethisch-moralische, auch rechtliche Grauzone? Und das ist eine Frage, die man, glaube ich, in keiner Weise einfach und simpel in eine Richtung auflösen kann, und deswegen natürlich der ideale Gegenstand für Kunst.
Wie fügen Sie das in Ihre Inszenierung ein?
Erstmal, indem ich das Stück sehr, sehr konkret nehme. Also indem ich nicht versuche, die märchenhaften Aspekte des Stückes, die, ich würde auch sagen, in der Rezeptionsgeschichte immer sehr, sehr stark betont wurden. Also sehr oft sieht man das quasi surrealistisch überhöht, fast schon sehr, sehr tiefenpsychologisch gegriffen. Ich versuche das eher, wenn man das so sagen kann, fast soziologisch konkret zu nehmen und diese Paare als möglichst psychologisch nachvollziehbar und auch in ihren finanziellen wie auch emotionalen Zwangslagen sehr, sehr zugänglich für das Publikum erstmal zu machen, damit aus diesem doch etwas kruden Stoff eher eine Art well-made Play wird.
Ein well-made Play, okay. Ein neuer Begriff für eine Oper vielleicht. Wir haben kurz vor dem Gespräch darüber gesprochen, dass Oper, für viele ist ja Oper auch da gibt es so eine Hemmschwelle. Ne? Mhm. Verstehe ich, was da auf der Bühne passiert? Ist das zu abstrakt? Was glauben Sie, muss man die Geschichte vorher kennen, oder kann man, Sie inszenieren sie jetzt nun, aber oder glauben Sie tatsächlich, dass man einfach auch sich davon mal mitreißen lassen kann, so wie man in ein Kino geht, wo man nicht weiß, worum es in den Film geht?
Also ganz klare Antwort, man kann da hineingehen, ohne irgendeine Vorbildung oder auch, ich glaube, ohne vorher die Handlung gelesen zu haben, und tatsächlich sich der Geschichte in einem positiven Sinne ausliefern und mitgehen. Das finde ich auch für meine Inszenierung immer sehr, sehr wichtig, dass die auch auf dieser Ebene, ist ja nur eine Ebene, also Oper ist ja ein Medium, das man auf sehr, sehr vielen Ebenen, glaube ich, rezipieren kann. Natürlich, wenn man schon viel darüber weiß, kann man auch Neues oder anderes daraus ziehen. Wenn man gar nichts drüber weiß, finde ich, soll aber trotzdem mein Abend gewinnbringend und unterhaltsam und spannend ansehbar sein. Und deswegen finde ich, gehen Sie rein und lassen Sie sich über die nächsten 3+x Stunden verzaubern, finde ich immer so ein falsches Wort, weil es immer so eine merkwürdige wie soll ich sagen, ja, fast so ein Kitsch-Ebene aufmacht, aber lassen Sie sich mitreißen und in die Geschichte reinholen.
Ja. Es ist schade, dass Verzaubern so einen kitschigen Touch hat, weil es ist ja eigentlich was Tolles.
Total, also ich bin total für Verzauberung. Es ist nur in dem Moment, wo man es ausspricht, merkt man so, die Vokabel ist abgeschliffen, so wie Herz und Schmerz. Das sind auch eigentlich ganz tolle und wichtige Begriffe, aber man kann sie nicht mehr aufeinander reimen.
Sie haben es gerade schon gesagt, was man dort sehen kann. Seit 25 Jahren arbeiten Sie mit dem Bühnenbildner Rainer Sellmeier zusammen?
Oh Gott, jetzt muss ich mal nachzählen. Die Arbeit geht in beide Richtungen.
Was wird man da sehen können? Können Sie ein bisschen was über das Bühnenbild verraten?
Es hat unglaublich viele Schauplätze, die Oper. Also es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Bilder. Also ich glaube, es ist eine zweistellige Anzahl von Bildern. Da kommt man tatsächlich gar nicht mehr hinterher mit der Bebilderung, weshalb wir tatsächlich sehr, sehr offen mit den theatralen Mitteln umgehen. Also es gibt offene Verwandlungen, Sie werden auch so ein bisschen hinter die Kulissen fast damit sehen können. Es gibt sehr, sehr schnelle Wechsel, es gibt sehr, sehr überraschend angedeutete, angerissene Räume. Und ich glaube, das ist die Bühne in diesem Fall ist ein Element, was diesen Abend, der nicht kurz ist, aber sehr kurzweilig, tatsächlich im guten Sinne im Fluss hält.
Jetzt muss ich mal darauf kommen, dass es ja erstmal Ihre letzte Arbeit als freischaffender Regisseur hier an der Deutschen Oper überhaupt ist. Sie gehen nach Hamburg an die Staatsoper im Sommer. Was ist das für ein Gefühl?
Große Erwartungsfreude, weil natürlich nicht nur eine Inszenierung, sondern ein ganzes Haus über mehrere Spielzeiten hinweg künstlerisch, ästhetisch prägen zu können, ist doch nochmal ein anderes Kaliber. Tatsächlich auch die erste Festanstellung meines Lebens. Ich habe tatsächlich nur Freelance gearbeitet in meinem Leben. Das wird sicher auch eine interessante Umstellung, aber da will ich jetzt meinen persönlichen Lebensstil nicht über die künstlerische Mission stellen. Tatsächlich läuft Hamburg quasi jetzt schon, weil ich bin vor 2,5 Jahren mandatiert worden und seither läuft eigentlich täglich 24/7 die Vorbereitung. Wir sind auch jetzt gerade parallel zu den Proben in der Endredaktion des Spielzeitheftes. Also ich freue mich wahnsinnig auch schon auf März, wo ich meinen ersten Spielplan für Hamburg bekannt geben darf. Und ich werde aber auch dort, insofern ist es jetzt kein Abschied mit Tränen, ich werde auch weiterhin in Hamburg und ab und an auch gastierend inszenieren. Also ich werde nicht meine Regieschuhe komplett an den Nagel hängen, sondern auch weiterhin als Regisseur tätig sein.
Wunderbar. Dann freuen wir uns erstmal, dass Sie heute da waren. Und alles Gute für die Premiere Frau ohne Schatten am 26. Januar. Ich muss es nochmal sagen, nicht am 19., sondern am nächsten Sonntag in der Deutschen Oper in Berlin, die Frau ohne Schatten in der Inszenierung von Tobias Kratzer mit Sir Donald Reynolds und dem Orchester der Deutschen Oper. Und wenn Sie nicht es schaffen, in die Oper zu gehen am 26., dann können Sie sich das Ganze hier bei uns auf Radio 3 live anhören und vielleicht mit den Eindrücken, die Herr Kratzer jetzt hier gerade vermittelt hat, einen schönen Nachmittag, frühen Abend machen. Vielen Dank für das Gespräch hier.
Ich danke Ihnen.